Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das zunehmende Interesse von jungen Erwachsenen an traditionellen Märkten. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Regierende DP steht laut Ergebnis der Wahltagsbefragung vor deutlichem Sieg bei den Kommunalwahlen. China und Russland bekräftigen ablehnende Position zu Nordkorea-Sanktionen. USA wollen 60 Länder wegen Zwangsarbeit mit zusätzlichen Zöllen belegen. Die regierende Demokratische Partei DP liegt bei den 9. Kommunalwahlen sowie den Nachwahlen zum Parlament mit großem Vorsprung vorn. Dies ergab die gemeinsame Nachwahlbefragung der 3 größten Sender des Landes KBS, MBC und SBS. Die Ergebnisse der Nachwahlbefragung wurden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale am 3. Juni um 18 Uhr veröffentlicht. Es wurde prognostiziert, dass in 11 der 16 Provinzen und Metropolregionen ein DP-Politiker zum Gouverneur bzw. Oberbürgermeister gewählt wird. Die führende Oppositionspartei PPP wird demnach lediglich in einer Region Erfolg haben. In 4 weiteren Regionen liefern sich die Kandidaten beider Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb der statistischen Fehlermarge. Die 3 Sender führten außer für die Kommunalwahlen auch in 2 der insgesamt 14 Wahlkreise für die Nachwahlen zur Nationalversammlung eine Befragung durch. In den 2 Wahlkreisen Pyeongtaek-ul in der Gyeonggi-Provinz und Pukgugap in Busan, auf die sich besonders viel öffentliches Interesse richtete, liefern sich der Befragung zufolge die Kandidaten ein äußerst knappes Rennen. Ein klarer Favorit konnte noch nicht ausgemacht werden. Bei den Kommunalwahlen wurden landesweit 4.227 Amtsträger, darunter Bürgermeister, Gouverneure, Bildungsdezernenten sowie Mitglieder der Regional- und Kommunalparlamente gewählt. Gleichzeitig fanden in 14 Wahlkreisen Nachwahlen zur Nationalversammlung statt. China und Russland haben ihre ablehnende Position zu Sanktionen gegen Nordkorea bekräftigt. Wie das russische Außenministerium am Dienstag bekannt gab, hätten der russische Vizeaußenminister Andrei Rudenko und der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, diese Meinung bei ihrem Treffen am Montag in Moskau vertreten. Sie seien beide der Ansicht gewesen, dass Mittel wie Wirtschaftssanktionen und Zwangsmaßnahmen, welche die Sicherheit Nordkoreas bedrohten, nicht toleriert werden könnten. Nach weiteren Angaben würdigten beide die russisch-chinesische Zusammenarbeit zur Förderung politischer Lösungen für Frieden und Stabilität in der Region. Ein solcher Ansatz sei im gemeinsamen Interesse aller Länder in Nordostasien. Dass Liu, zuständiger für Nordkoreas Nuklearproblematik, Russland besucht, erregte Aufmerksamkeit, weil über einen bald bevorstehenden Besuch von Staatspräsident Xi Jinping in Nordkorea spekuliert wird. Das Amt des US-Handelsbeauftragten USTR will zusätzliche Zölle von 10 bzw. 12,5% auf Importe aus 60 Volkswirtschaften erheben. Dies wird damit begründet, dass sie den Handel mit Produkten nicht verhindern könnten, die durch Zwangsarbeit hergestellt würden, erklärte das USTR am Dienstag. Für Südkorea soll ein Zollsatz von 12,5% gelten. Südkorea wird einer Gruppe von 54 Volkswirtschaften zugeordnet, die kein Importverbot für solche Produkte beschlossen bzw. den Import solcher Produkte nicht effektiv unterbinden. Der oberste Gerichtshof hatte die reziproken Zölle der US-Regierung für rechtswidrig befunden. Daher leitete das USTR im März Untersuchungen nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes zu Überproduktion und Import von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten ein. Gegen Südkorea gibt es Untersuchungen in beiden Bereichen. Die US-Regierung hat für einige Länder Zölle auf bestimmte Stahl-, Aluminium- und Kupferderivate gesenkt. Nach Angaben des südkoreanischen Handels- und Industrieministeriums am Dienstag veröffentlichte die Trump-Regierung am Montag eine Proklamation zur Änderung der Zollmaßnahmen für die entsprechenden Produkte nach Abschnitt 232 des Gesetzes Trade Expansion Act. Von dem niedrigeren Zollsatz profitieren Länder, die eigene Zollvereinbarungen mit den USA getroffen haben. Dazu zählen Südkorea, Japan, Taiwan, Großbritannien und die Mitglieder der Europäischen Union. Demnach wird der Zollsatz für einige mobile Industriemaschinen aus Südkorea von 25% auf 15% gesenkt. Für Importe aus Ländern, die keinen Zolldeal mit den USA unterzeichnet haben, gelten weiterhin 25%ige Zölle. Die Zolländerungen treten am 8. Juni in Kraft und gelten befristet bis zum 31. Dezember 2027. Südkorea und die USA haben am Mittwoch ihre Gespräche über Vereinbarungen zum Sicherheitsbereich fortgesetzt. Die US-Delegation war am Montag in Südkorea eingetroffen. Die Gespräche wurden am Dienstag aufgenommen. Am ersten Tag des Treffens stand die Frage der Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea im Mittelpunkt. Dabei wurden laut Berichten wichtige Maßnahmen für die Kooperation bei der Versorgung mit Kernbrennstoffen für Atom-U-Boote erörtert. Am zweiten Tag sollen die Urananreicherung und die Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe durch Südkorea im Zentrum gestanden haben. Es gibt Anzeichen für illegale Kohleexporte aus Nordkorea. Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America Mittwoch anhand von Satellitenbildern des Erdbeobachtungsunternehmens Planet Labs. Im Hafen von Nampo, einem repräsentativen Kohleexporthafen in Nordkorea, seien zwischen dem 1. Januar und dem 2. Juni 30 Schiffe eingetroffen und ausgelaufen, hieß es. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große Schiffe mit einer Länge von über 100 Metern. In den meisten Fällen seien die Laderäume mit schwarzen Objekten beladen, vermutlich Kohle. Auf einem Satellitenbild vom 2. Juni sei ein 132 Meter langes Schiff zu sehen. In seinen Laderäumen und im Hafen sei schwarze Ladung erkennbar, so der Bericht weiter. Nach der im Jahr 2017 verabschiedeten Resolution 2371 des UN-Sicherheitsrats darf Nordkorea keinerlei Mineralien, einschließlich Kohle, exportieren. Samsung Electronics hat im Auftaktquartal dieses Jahres seine Spitzenposition im globalen Markt für NAND-Flash-Speicher verteidigt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research am Dienstag stieg der Umsatz des NAND-Marktes im ersten Quartal um das 3,5-fache zum Vorjahr und um 90% gegenüber dem Vorquartal. Grund seien gestiegene Preise infolge des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage im Speicherbereich. In dem Zeitraum lag Samsung Electronics mit einem Marktanteil von 29% an der Spitze. Zweiter wurde SK Hynix mit 18% Anteil, gefolgt von Kyocera mit 14%. Auf Platz 4 landete Micron mit 13%. Der Vorsprung von Samsung vor SK Hynix wuchs von 5 Prozentpunkten im Schlussquartal letzten Jahres auf 11 Prozentpunkte im ersten Quartal dieses Jahres. Die Koreaner haben in diesem Jahr den bisher zweitwärmsten Frühling erlebt. Das lag vor allem an einem Hochdruckgebiet über Korea, das für viele klare Tage sorgte. Nach Angaben des Wetteramtes am Dienstag betrug die landesweite Durchschnittstemperatur zwischen März und Mai 13,3 Grad. Das war der zweithöchste Wert seit dem Referenzjahr 1973. Verglichen mit dem Durchschnitt in den Jahren 1991 bis 2020 von 11,9 Grad war es 1,4 Grad wärmer. Den bisher wärmsten Frühling erlebten die Koreaner im Jahr 2023 mit damals im Schnitt 13,5 Grad. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüße ich Kang Kyung-ah zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns damit, dass junge Erwachsene der 20er und 30er in den Mittelpunkt des Konsums von Spielwaren gerückt sind. Spielwaren sind für sie eine Ausdrucksform der Identität und psychologischer Ausgleich. Danach hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es mit dem Thema der gesetzlichen Verankerung des Holdback-Systems in der Filmbranche. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Zuerst aber etwas Musik. Choi Ho-seop singt »Wenn die Zeit vergeht«. Vor dem Kindertag im Mai wimmelte es im Spielwarenviertel in Seouler Changsin-dong von jungen Kunden in ihren 20ern und 30ern. Von 10 Besuchern waren 6 Erwachsene. Beliebt war vor allem das Malangi, eine Art Knautschmasse, die man mit seinen Händen kneten kann, was Entspannung bieten soll. Eine Studentin, die sich für Spielzeug begeistert, sagte, Malangi fühle sich so gut an und der Stress verfliege im Nu. Wenn sie das Gefühl habe, sich etwas entspannen zu müssen, dann greife sie zu einem Malangi und knete es. Auffallend waren auch Singles, die alleine die Feiertage verbrachten und in das Spielwarenviertel gekommen waren, um ihrem Hobby nachzugehen. Ein Kunde, der seit 5 Jahren alleine lebt, sagte, in der Freizeit kaufe und sammle er Dekoartikel, weil er sein Zimmer wie einen grünen Wald dekorieren wolle. Er interessiere sich vor allem für kleine Figuren aller Art und Katzenfiguren. Auch an den Feiertagen werde er diesmal in einem selbst dekorierten Zimmer die Zeit damit verbringen zu arbeiten und verpasste Fernsehsendungen zu sehen. Es gab auch Kunden, die gekommen waren, um ein Geschenk für die Nichte oder den Enkel zu kaufen. Eine Frau, die 3 niedliche Schlüsselanhänger an ihrer Tasche hatte, sagte, sie liebe hübsches Accessoire. Sie sei gekommen, um ihrem eigenen Auge etwas Schönes zu gönnen und gleichzeitig eine Puppe für ihre Nichte auszusuchen. Die Händler sind ebenfalls erstaunt, dass nicht Kinder, sondern Erwachsene in großer Zahl herbeigeströmt kommen. Der Inhaber eines Spielwarengeschäftes sagte, er sei schon seit 20 Jahren im Geschäft, er erlebe es jedoch zum ersten Mal, dass so viele junge Erwachsene auf den Markt kommen. Die Geschäfte reagieren auf den Wandel der Nachfrage mit einer Anpassung ihres Sortiments. Neben nostalgischen Spielzeugen wie den Steinen für das Geschicklichkeitsspiel Kungi und Modellierballons lassen sich heute auch Produkte finden, die speziell den Geschmack der Erwachsenen treffen, darunter Figuren aus den Reihen Super Mario und Gundam. Der Händler eines Geschäfts für Vintage-Spielwaren sagte, vormittags kämen hauptsächlich Kunden in ihren 20ern und 30ern. Es scheine einen Trend zu geben, Gegenstände, die früher einmal beliebt waren, als Klassiker zu bezeichnen und sie zu sammeln. Zum Beispiel die sogenannten Hässlich-Puppen oder Druckbleistiftmine mit Comic- und Zeichentrickfiguren. Experten führen diese Entwicklung auf den demografischen Wandel zurück. Nach Angaben des staatlichen Statistikportals gab es 2024 rund 8,05 Millionen Einpersonenhaushalte, die damit 36,1% aller Haushalte ausmachten. Besonders die 20- bis 40-Jährigen, die als Hauptgruppe der sogenannten Kiddles gelten, stellen mit rund 3,77 Millionen Haushalten etwa 47% aller Einpersonenhaushalte. Damit entwickeln sie sich zunehmend zu einer treibenden Kraft des Konsumtrends. Im Gegensatz dazu geht der Anteil der Kinder, die mit Spielzeug spielen, immer mehr zurück. Offiziellen Daten zufolge beträgt der Anteil der unter 14-jährigen Kinder und Jugendlichen nur 9,68%. Dies ist weniger als die Hälfte der alten Bevölkerung. Der Anteil der Bevölkerung unter 14 Jahren wird voraussichtlich bis 2030 auf 8,1% schrumpfen. Experten stellten fest, dass der Konsum von Spielzeug durch Erwachsene nicht nur ein Hobby sei, sondern darüber hinaus eine Ausdrucksform der emotionalen Belohnung und Identität geworden sei. Huang Jinzu, Expertin für Verbraucherwissenschaften, sagte, Einpersonenhaushalte seien einsamer und sie würden stärker von einem Gefühl der Angst überwältigt. Spielzeug und Figuren seien ein gutes Mittel, um mit wenig Geld einen psychologischen Ausgleich zu schaffen. Figuren zusammenzubauen oder Guts ins Regal zu stellen, sei nicht nur ein Ausdruck des Besitzes, sondern die Art und Weise, seinen eigenen Geschmack oder seine Identität zum Ausdruck zu bringen. Auf den Flohmärkten, die von Spielwarenherstellern veranstaltet werden, tummeln sich junge Erwachsene. Hier treffen nostalgische Klassiker wie die 5 Adlerbrüder aus Gatchaman und Astro Boy auf die Charakterfiguren von heute. Eine bunte Vielfalt an Spielzeugen lässt sich an einem Ort finden. Ein Besucher sagte, er habe das Gefühl, es sei derzeit ein Trend, Dinge zu genießen, an denen man allein seine Freude haben kann. Eine Geschäftsbank analysierte, dass die Ausgaben, die von Erwachsenen in ihren 20ern und 30ern für Spielzeug getätigt wurden, in einem Jahr um das 3,2-fache gestiegen sind. Was früher ausschließlich Kindern vorbehalten war, ist heute ein generationsübergreifendes Kulturgut geworden. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um eine Ausstellung zu dem Lied Lobgesang an den Tod von Yoon Shin-dok. Es sind mit diesem Jahr 100 Jahre vergangen, seit das Lied der Sängerin Yoon Shim-dok, Lukgesang an den Tod, veröffentlicht wurde. Zum Gedenken an das 100. Jahr der Premiere des berühmten Liedes hat das Agro-Kunstarchiv des Ausschusses für moderne Kultur und Kunst eine bedeutungsvolle Veranstaltung organisiert. Im Leseraum des Archivs fand eine Ausstellung sowie eine musikalische Hörveranstaltung statt, bei der sämtliche von dem Originalwerk inspirierten Werke an einem Ort präsentiert wurden. Bei der Sonderveranstaltung wurde begleitend eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Liedes organisiert. Bei der Ausstellung mit dem Titel One Table, Lukgesang an den Tod und 100 Jahre der Variationen werden die 100 Jahre des Wandels des Liedes auf der Grundlage von Forschungsmaterial, Aufzeichnungen von Yoon Shim-dok und der 1920 herausgegebenen Schallplatte rekonstruiert. Material, das sich im Privatbesitz befindet und solches, das in verschiedenen Einrichtungen verstreut ist, wurde an einen Ort zusammengeführt. Dann wurde beleuchtet, wie ein Ereignis zur Kunst erweitert und neu interpretiert wird. Lobgesang auf den Tod wurde bisher in Film, Theater und Musical thematisiert. Näheres hören wir von der Kuratorin des Kunstarchivs, Kim Hyun-ok. Wir erhielten den Vorschlag, anlässlich des 100. Jahrestags der Veröffentlichung von Lobgesang an den Tod eine entsprechende Veranstaltung zu organisieren. Das Archiv beschäftigt sich bereits mit der Schallplatte von Lobgesang an den Tod sowie mit dem Leben der beteiligten Personen. Allerdings gibt es viele Aspekte ihrer Lebensgeschichten, die durch das Aufsehen um ihr tragisches Schicksal in den Hintergrund geraten sind. Die Idee war, die vielfältigen Neuinterpretationen ihrer Geschichte von Theater und Oper bis hin zum Film an einem Ort zusammenzubringen. Daraus entwickelte sich schließlich dieses Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt. Auf Vorschlag von Kunsthistoriker Lee Jun-hee fanden die Ausstellung und der Hörabend statt. Lee Jun-hee ist einer der bekanntesten Forscher für die koreanische Massenkunst und Popmusik. Er beschäftigt sich intensiv mit der klassischen Popmusik von den 1910er Jahren bis zu den 60er Jahren. Das ist die Musik während der Zeit der japanischen Kolonialregierung bis kurz nach der Unabhängigkeit Koreas. Er sucht nach alten Kayo, koreanischen Popsongs, lässt seltene Aufnahmen wiederherstellen und bemüht sich auf verschiedene Weise, alte koreanische Lieder bekannt zu machen. Die Geschichte von Lobgesang an den Tod und Yoon Shim-dok ist bereits weithin bekannt. Im Mittelpunkt steht daher nicht einfach die Tatsache, dass es einst dieses berühmte Lied und diese dramatische Lebensgeschichte gab. Vielmehr geht es darum zu zeigen, wie ein einziges Lied, das vor 100 Jahren veröffentlicht wurde, im Laufe eines Jahrhunderts immer wieder neu interpretiert und weiterentwickelt wurde und schließlich zu einem bedeutenden Bestandteil des kulturellen Erbes Koreas geworden ist. Als nächstes hören wir Seok Ji-hun vom Schallplattenarchivinstitut, das sich an der Neuauflage von Lobgesang an den Tod beteiligt hat. Die Schallplatte ist inzwischen sehr alt, sodass es durch Abnutzung und Beschädigungen zu Klangeinbußen gekommen war. Wir hatten bereits eine Originalplatte in unserem Bestand und auf deren Grundlage eine erste Restaurierung vorgenommen. Später konnten wir jedoch ein Exemplar in deutlich besserem Zustand auftreiben. Mit dieser neu entdeckten Schallplatte haben wir die Restaurierungsarbeiten erneut durchgeführt. Das Ergebnis wird nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Schallplatte, die für die Restaurierungsarbeiten verwendet wurde, wurde über eine Auktionsseite im Internet sichergestellt. Da von der Originalplatte von Lobgesang an den Tod in Korea selbst kaum noch Exemplare erhalten sind, musste das Team die Spur möglicher Bestände im Ausland über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen. Schließlich tauchte auf einer japanischen Auktionsplattform eine Schallplatte in bemerkenswert gutem Zustand auf. Hören wir Kim Se-hyun vom Schallplattenarchivinstitut.
마침 적절한 시기에 해외 경매 사이트에서
Zur richtigen Zeit entdeckte ich auf einer ausländischen Auktionsplattform genau die richtige Schallplatte. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, bei einem Gebot von 12 Millionen Won auszusteigen. Doch dann wurde die Auktion vom Verkäufer überraschend vorzeitig beendet. Anschließend erklärte mich der Verkäufer sogar nachträglich zum Höchstbietenden. Das kann man wohl als einen echten Glücksfall bezeichnen. Koreanische Interessenten nehmen an solchen Auktionen in der Regel über Vermittlungsagenturen teil. Da ich jedoch selbst über eine japanische Telefonnummer verfügte, konnte ich direkt mitbieten. Offenbar zog der Verkäufer einen direkten Käufer einem anonymen Vermittler vor. So kam die Schallplatte schließlich in meinen Besitz. Der Minister für Kultur, Sport und Fremdenverkehr, Choi Hyung, sagte neulich bei einer Konferenz des Beratenden Ausschusses für Kulturpolitik, dass noch im Mai ein Gremium in Zusammenhang mit dem Holdback-System gebildet werde. Die Kontroversen darüber wurden dadurch neu entfacht. Ein Holdback bezeichnet den Zeitraum, in dem ein Film oder eine Serie nicht auf einer anderen Plattform veröffentlicht werden darf. Ein Film läuft in der Regel zuerst im Kino. Für einige Monate gilt ein Holdback. Erst danach darf er auf Streaming-Plattformen oder im Fernsehen gezeigt werden. Holdbacks tragen dazu bei, die Erlöse der verschiedenen Auswertungsstufen eines Films zu steuern und damit das Marktvolumen der gesamten Filmbranche zu erhöhen. In der koreanischen Filmindustrie existierte die Festlegung der Holdback-Frist auf Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung, die auf branchenüblichen Praktiken beruhte. Während 70-80% des Erlöses eines Films in den Kinos erwirtschaftet wurde, diente die Auswertung über IPTV, VOD, Fernsehsender und andere Plattformen als ergänzende Einnahmequelle. Mit der Corona-Pandemie und dem rasanten Wachstum von OTT-Plattformen begann die bisherige Verwertungsstruktur, in deren Mittelpunkt die Kinos standen, zu wanken. Nach dem Ausbruch der Pandemie brachen die Kinoeinnahmen stark ein und Verleihfirmen kamen zu dem Schluss, dass sich Investitionen alleine durch Einnahmen an der Kinokasse nicht mehr refinanzieren ließen. Daher setzten sie zunehmend auf Strategien einer frühzeitigen Veröffentlichung über OTT-Dienste oder andere digitale Plattformen. Zudem nahm die Zahl der Fälle zu, in denen Filme IPTV übersprangen und direkt auf OTT-Plattformen veröffentlicht wurden. Betrachtet man bei koreanischen Filmen den durchschnittlichen Holdback-Zeitraum zwischen der Veröffentlichung als TVOD, also Zahlung pro Film, und der späteren Verfügbarkeit auf SVOD, eine Art Abo-Modell, zeigt sich, dass dieser Zeitraum von Jahr zu Jahr kürzer geworden ist. Im Jahr 2021 betrug die Holdback-Frist 193 Tage und 2024 78 Tage. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 sank die Holdback-Frist auf 54 Tage. Auf dem globalen Markt wird der Holdback-Zeitraum ebenfalls immer kürzer. Diese Veränderung ist der Auslöser von Konflikten zwischen den Kinos, IPTV, Streamingdiensten und Produktionsfirmen. Während eine längere Holdback-Frist die Kinos stärkt, kann sie jedoch die Aufmerksamkeit auf OTT-Plattformen mindern und die Rückgewinnung der Investitionen der Produktionsfirmen hinauszögern. Eine Verkürzung des Holdbacks hingegen begünstigt OTT-Anbieter, birgt jedoch das Risiko, die Kinolandschaft zu schwächen. In Südkorea wurde die Diskussion überholt BECS erst ab 2023 ernsthaft geführt. Die Kinos behaupteten, der Hauptgrund, weshalb die Zuschauerzahl in den Kinos zurückgingen, sei, dass ein neuer Film zu schnell auf OTT-Plattformen gezeigt werde. Im September 2025 initiierte die Abgeordnete Imo Gyeong eine Revision des Gesetzes zur Förderung von Film- und Videoinhalten, die eine Holdback-Regelung beinhaltete. Diese Gesetzesänderung besagte, dass Filme erst 6 Monate nach dem Ende ihrer Aufführung im Kino als Videowerke oder als Online-Videowerke bereitgestellt werden dürfen. Dies war das Konzept des Holdback für 6 Monate. Die Meinungen innerhalb der Filmindustrie zu dieser Regelung gingen auseinander. Die Kinobranche hieß die Regelung willkommen. Sie argumentierte, dass es sich um einen Mindestschutz handele, um die positive Wertschöpfungskette von Investition, Produktion, Aufführung und Vertrieb wiederherzustellen. Demgegenüber lehnten Vertreter der Produktions- und Vertriebsbranche den Vorschlag ab. Sie verwiesen auf mögliche Eingriffe in die unternehmerische Freiheit der Verleiher sowie auf die Gefahr einer Schwächung des Marktes für Verwertungsrechte und des internationalen Exportgeschäfts. Einer Studie zufolge erzielen die erfolgreichsten 10% der Filme 68% der Kinoeinnahmen, während auf die untere Hälfte lediglich 3,2% entfallen. Die meisten kleineren und mittelgroßen Filmproduktionen erwirtschaften in den Kinos keine ausreichenden Einnahmen. Die Studie schätzt die optimale Holdback-Dauer je nach Filmtyp auf 45 bis 105 Tage. Für Blockbuster wurden 105 Tage als optimal ermittelt, für Filme mittlerer Größe 75 Tage und für kleinere Produktionen 45 Tage.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Girlgroup aespa hat sich pünktlich vor dem Sommer mit ihrem 2. Studioalbum zurückgemeldet. Das Album Lemonade ist stark von Klängen der elektronischen Musik geprägt. Der Titelsong Lemonade fungiert auch als Hauptlied und wurde auf einer Pressekonferenz in Seoul am 28. Mai als erfrischende Änderung ihrer musikalischen Identität beschrieben. In Lemonade geht es laut Bandleaderin Karina um das Überwinden von Unglück. Die Prüfungen und Schmerzen des Lebens sollten wie Zitronen behandelt und einfach zu einer leckeren Limonade verarbeitet werden. Insgesamt bietet das Album 10 Lieder, darunter den vorab veröffentlichten Hip-Hop-Song WDA, in dem auch G-Dragon zu hören ist. Für das neue Album wurde auch die virtuelle Welt von aespa ausgebaut. Das Multiversum bekam nämlich einen Riss und umfasst jetzt auch parallele Welten. Damit eröffnen sich der Gruppe neue Möglichkeiten, wie die Mitglieder bei der Pressekonferenz verrieten. Die Boygroup Seventeen belegt Platz 7 der weltweiten Tourcharts von Billboard für das erste Halbjahr 2026. Sie ist damit die bestplatzierte und umsatzstärkste K-Pop-Gruppe in diesem Zeitraum. Das gab Billboard in der Vorwoche bekannt, wie die Agentur von Seventeen Pledis Entertainment am Montag mitteilte. Seventeen verdienten demnach in dem 6-Monats-Zeitraum, der am 31. März endete, $88 Millionen und lockten bei 25 Konzerten 574.000 Besucher an. Seventeen hatten im vergangenen September ihre Welttournee New gestartet und diese im April mit einem Zusatzkonzert im südkoreanischen Incheon beendet. Twice kam auf Platz 12 und Tomorrow by Together auf Platz 15. An der Spitze der Halbjahreswertung liegt Lady Gaga mit $236,2 Millionen Umsatz, knapp gefolgt von Bad Bunny mit $230,3 Millionen. Jensen Huang, CEO des Chipherstellers Nvidia, wird in der bekannten koreanischen Fernsehshow U-Quiz on the Block auftreten. Das teilte der Sender TVN am Dienstag mit. Huang tritt damit erstmals in einem Unterhaltungsprogramm in Südkorea auf. Er besucht diese Woche Seoul für Gespräche mit Unternehmenschefs über KI und Robotik, wie aus Industriekreisen verlautete. YouQuiz on the Block ist eine der am meisten gesehenen Talkshows in Südkorea. Der Moderator ist der bekannte Komödiant Yoo Jae-suk. TVN wird von CJINM betrieben. Dem Unternehmen zufolge wird es in dem Gespräch um den Lebensweg Hwangs und seine Ansichten zu KI und der Zukunft der Gesellschaft gehen. Die Folge soll noch im Juni ausgestrahlt werden. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. YB singt Blue Whale und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alterskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 정신을 못 차리지? 정신을 못 차리지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie du hast sie wohl nicht mehr alle oder wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-soo ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Ko Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-soo mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-soos Manager Yang Tae-hee lässt Tak-soo daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält.
Aber 상대편 기술도 좀 분석하고 또
형.
형은 정신을 못 차리지? 아, 그런 것 같아.
아, 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.
An einer Stelle sagt Takso hier, 정신을 못 차리지? Du hast sie wohl nicht mehr alle.
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지? Kann man zum einen verwenden, um jemandem unverblümt zu sagen, dass seine Aussage unpassend ist. 해외여행 가자. 환율이 얼마인데 정신을 못 차리지? Lass eine Fernreise machen. Bei dem Wechselkurs? Du hast sie wohl nicht alle. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑하러 가자. 또? 정신을 못 차리지? Lass shoppen gehen. Schon wieder? Du hast sie wohl nicht alle. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지? 쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
Zum anderen kann man damit auch jemanden, der zerstreut wirkt, dazu auffordern, sich zu konzentrieren. 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어. 뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? Oh nein, ich habe die E-Mail falsch geschickt. Was machst du nur? Wo bist du mit deinen Gedanken? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
아, 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 정신을 못 차리지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Am heutigen Mittwoch, dem 3. Juni 2026, finden landesweit Kommunalwahlen in Südkorea statt. Bereits ab 6 Uhr morgens waren die Wahlkabinen geöffnet. Gibt es in Nordkorea, wo die Partei der Arbeit alle politischen Prozesse streng kontrolliert, ein ähnliches System für Kommunalwahlen? Dieses Thema beleuchten wir heute gemeinsam mit Park Yong-ja, leitender Wissenschaftlerin am Korea-Institut für nationale Vereinigung. Im November 2023 strahlten die nordkoreanischen Behörden ununterbrochen Sendungen aus, in denen zur Wahlbeteiligung aufgerufen wurde. Sowohl der wichtigste nordkoreanische Sender, Korean Central Television, als auch die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei, Rodong Shinmun, berichteten ausführlich über die Wahl der Abgeordneten für die lokalen Volksversammlungen.
중앙은 최고인민회의라고 해서 우리의 국회의원에 해당되는 게 최고인민회의고 얼마 전에
Das oberste gesetzgebende Organ Nordkoreas ist die oberste Volksversammlung, die der Nationalversammlung Südkoreas entspricht. Auf lokaler Ebene gibt es lokale Volksversammlungen. Die Wahlen für die Abgeordneten der obersten Volksversammlung fanden dieses Jahr am 15. März statt. Die letzten Kommunalwahlen waren am 26. November 2023. Seit der Gründung des Regimes misst Nordkorea Wahlen große Bedeutung bei. Nordkorea wollte nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 ein sozialistisches System aufbauen, in dessen Mittelpunkt das Volk steht. So entstanden unmittelbar nach der Befreiung überall Volkskomitees und 1946 und 1947 fanden Wahlen für die Volkskomitees auf Provinz-, Stadt- und Kreisebene statt. Diese Zeit markiert den Beginn der Wahlgeschichte Nordkoreas.
그래서 도단이, 시단이, 군단이 인민위원회 대의원 선거를 했습니다. 이때 이제 선거의 시작이라고 할 수 있겠습니다.
Die ersten Wahlen zu den lokalen Volkskomitees in Nordkorea waren von November 1946 bis März 1947. Diese Wahlen dienten als erster Schritt zur Bildung der Volksversammlung Nordkoreas, die der Nationalversammlung Südkoreas entspricht. In der Praxis wählen die Abgeordneten der lokalen Volksversammlungen in Nordkorea die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden ihrer jeweiligen lokalen Volkskomitees und legen zudem regionale Haushalte und Pläne zur Rechtsdurchsetzung fest. Im Jahr 2023 wurden rund 28.000 Abgeordnete gewählt, etwa siebenmal so viele wie die Zahl der Gemeinderatsmitglieder in Südkorea. In Südkorea führen die Kandidaten verschiedener Parteien während der offiziellen Wahlkampfphasen heftige Wahlkämpfe. Im Gegensatz dazu lässt Nordkorea nur einen Kandidaten pro Wahlkreis zu und die Abstimmung erfolgt in Form einer Ja- oder Nein-Abstimmung über diesen einzigen Kandidaten.
기본적으로 비밀선거는 맞는데 그 형식을 어떻게 했냐면 찬성 투표함, 반대 투표함.
Die Wahlen in Nordkorea geben zwar vor, geheim zu sein, doch ihre Wahlmethode ist recht eigenartig. Früher gab es getrennte Wahlurnen für Ja- und Nein-Stimmen. Ja-Stimmen wurden in eine weiße Urne geworfen, Nein-Stimmen in eine schwarze, wodurch die Wahl alles andere als geheim war. Zudem verzeichnet Nordkorea aufgrund eines verdeckten Mechanismus stets eine Wahlbeteiligung von 100%. Dazu werden die Wählerverzeichnisse gründlich überprüft, um festzustellen, ob jeder tatsächlich an seinem gemeldeten Wohnort lebt. Dadurch wird die Stimmabgabe zu einer Pflicht. Anders als in Südkorea, wo kranke oder alte Menschen nicht zur Wahlkabine gehen können, gibt es in Nordkorea seit den Anfängen des Regimes ein System mit mobilen Wahlurnen. Wahlhelfer bringen die Wahlurnen direkt zu den Menschen in abgelegenen Bergregionen oder zu Kranken und stellen so sicher, dass ausnahmslos jeder an der Wahl teilnehmen kann.
Nordkoreas Verfassung kennt ebenso wie die Südkoreas die vier Grundprinzipien von Wahlen. Allgemeine, gleiche und direkte Wahl bei geheimer Stimmabgabe. Ein auffälliger Unterschied in Nordkorea ist jedoch die Wahlbeteiligung von 100% bei einer Zustimmung von 100%. Diese erstaunliche Quote ist nur möglich, weil die Wahlpflicht gilt und die Wahl nicht geheim ist. Nordkorea verwendete bis in die 1950er Jahre schwarze und weiße Wahlurnen für Zustimmungen und Ablehnungen. Als diese Methode Kritik seitens der internationalen Gemeinschaft hervorrief, führte Nordkorea ein System mit einer einzigen Wahlurne ein. In diesem System markieren die Wähler ihre Stimmzettel jedoch nur dann, wenn sie gegen einen Kandidaten sind, was es ebenfalls praktisch unmöglich macht, gegen jemanden zu stimmen. Da zudem eine Stimmenthaltung zu öffentlicher Kritik führt, nehmen alle Einwohner an der Wahl teil, es sei denn, sie befinden sich im Ausland oder sind kurz vor der Wahl verstorben. Bei den Wahlen im Jahr 2023 kam es jedoch zu einer bedeutenden Veränderung. Zum ersten Mal lag die Wahlbeteiligung mit nur 99,6% unter 100%.
북한이 2019년에 했던 최종 투표율이 99.98%였어요. 이거는 정말 거의 100%.
Bei den Wahlen im Jahr 2019 gab Nordkorea offiziell eine Wahlbeteiligung von 99,98% bekannt, also praktisch 100%. Bei den Kommunalwahlen 2023 sank die gemeldete Wahlbeteiligung jedoch auf 99,63%, ein Rückgang um 0,35 Prozentpunkte. Wie lässt sich dieses Ergebnis in einer so streng kontrollierten Gesellschaft wie Nordkorea erklären? Die Auswertung der Marktaktivitäten und die Diversifizierung des Einkommens haben dazu geführt, dass immer mehr Einwohner aus geschäftlichen Gründen in andere Regionen ziehen, wodurch die Zahl der sogenannten Vermissten gestiegen ist. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Zahl unerlaubter Umzüge. Da die Bewegungsfreiheit in Nordkorea eingeschränkt ist, muss ein Umzug bei den Behörden angemeldet werden. Genehmigungen werden jedoch nur selten erteilt. Daher hat die Zahl der nicht angemeldeten Umzüge zugenommen. Letztendlich hat diese Zunahme der Mobilität unter den Einwohnern zum Rückgang der Wahlbeteiligung beigetragen.
Am 28. November 2023, zwei Tage nach den Kommunalwahlen, gab die Zeitung Nodong Shinmun offiziell bekannt, dass die Zustimmungsrate bei den Wahlen der Abgeordneten für die Volksversammlungen der Provinzen bei 99,91% lag, bei einer Ablehnungsrate von 0,09%. Auf Stadt- und Kreisebene lag die Zustimmungsrate bei 99,87% mit 0,13% Ablehnungsrate. Dies ist das erste Mal seit 67 Jahren, seit den Kommunalwahlen von 1956, dass das Regime selbst über Gegenstimmen berichtet hat. Einige Analysten vermuten, dass dies auf eine leichte Schwächung der staatlichen Kontrolle über die Bevölkerung hindeuten könnte. Vielleicht hat Nordkorea aus diesem Grund sogenannte Wählerkonferenzen eingeführt, durch die die lokale Bevölkerung in den Wahlprozess einbezogen wird.
Nordkorea hat kürzlich sowohl seine Verfassung als auch das Kommunalwahlgesetz geändert. Diese Änderungen spiegeln die zentrale politische Ausrichtung wider, die seit Beginn der Herrschaft von Kim Jong-un betont wird, nach der das Volk an erster Stelle stehe. Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung von Wählerkonferenzen. Im Gegensatz zum bisherigen System, bei dem Kandidaten einseitig von oben ausgewählt wurden, ermöglicht dieses neue Verfahren den Einwohnern vor Ort, sich aktiv an der Auswahl der Kandidaten zu beteiligen. Das bedeutet natürlich keine vollständige Demokratisierung. Der Hauptzweck besteht darin, politische Legitimität zu sichern. Dies kann als ausgeklügelte Strategie verstanden werden, um im Inland wie auch international durch den Wahlprozess zu rechtfertigen, dass das Regime aktiv auf die Forderungen und Meinungen der Bevölkerung eingeht und sich daran orientiert.
Im Jahr 2023 hat Nordkorea sein Gesetz über die Wahl von Abgeordneten überarbeitet. Infolgedessen schlugen einige Wahlkreise zunächst mehrere Kandidaten vor und einigten sich anschließend auf einen Favoriten. Auch wenn das nur in begrenztem Umfang geschah, stellt dies die erste Einführung eines Wettbewerbssystems bei Wahlen dar. Durch die Einbeziehung der Einwohner in den Auswahlprozess scheinen die Behörden darauf abzuzielen, die öffentliche Stimmung zu besänftigen und zu beruhigen. Dieser Ansatz ist auch eine deutliche Warnung an die lokalen Amtsträger. Sie stehen unter Druck, dass der Verlust der Unterstützung der Bevölkerung zum Ausschluss aus dem Wahlverfahren führen könnte und sorgt so für mehr Loyalität. Offensichtlich handelt es sich hierbei um einen wohlüberlegten politischen Schachzug.
Die zentralen Leitmotive, auf denen das derzeitige nordkoreanische Regime basiert, sind Selbstständigkeit, Dienst am Volk und einmütige Einheit. Diese Ziele kann der oberste Anführer jedoch nicht allein verwirklichen. Letztlich kommt den lokalen Funktionären eine entscheidende Rolle zu. Der Kern der jüngsten Wahlrechtsreform besteht darin, diese Amtsträger zur Rechenschaft zu ziehen und ihre Verantwortlichkeit zu stärken. Durch die Wählerkonferenzen, bei denen die Kandidaten der öffentlichen Kontrolle unterliegen, will das Regime die chronische Korruption und Bestechung in der Verwaltung ausmerzen. Denn die Macht der Amtsträger stammt nicht aus der Ernennung durch die Partei, sondern aus der Unterstützung durch das Volk. Nordkorea ist bei der Regimeerhaltung auf die Mitarbeit seiner Bevölkerung angewiesen. Das Wahlsystem ist ein ausgeklügelter Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, kontinuierlich zu überprüfen, ob die Amtsträger bei der Mobilisierung und Steuerung der arbeitenden Bevölkerung sowohl der Partei als auch dem Volk gegenüber wirklich loyal sind.
전체적으로 보면 간부들의 역할과 책임을 강화하는 방향으로 선거법도 변화된 겁니다.
Auch eine sichtbare Veränderung ist zu beobachten. Früher wurde Ablehnung dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man den Namen des Kandidaten durchstrich, wodurch eine Gegenstimme praktisch unmöglich wurde. Nun wurden wieder separate Wahlurnen für Zustimmung und Ablehnung aufgestellt. Was bedeutet diese Veränderung? Hat das nordkoreanische Regime etwa endlich freie Wahlen zugelassen?
In einer echten Demokratie wird die freie Meinung der Bürger garantiert. Die jüngsten Änderungen am nordkoreanischen Wahlgesetz sollten jedoch in erster Linie als eine Schaffung von verfahrensrechtlicher Legitimität betrachtet werden, und nicht als Institutionalisierung der öffentlichen Meinung. Das Regime von Kim Jong-un hat Gesetz und Institutionen kontinuierlich neu gestaltet und gestärkt, wobei es ein klares Ziel vor Augen hatte. Es will international deutlich machen, dass sich Nordkorea in Bezug auf Form und Verfahren nicht von anderen fortgeschrittenen Ländern unterscheidet. Das Regime nutzt also den Rahmen von Wahlen und Bürgerbeteiligung, um zu betonen, dass es sich nicht um einen gescheiterten Staat, sondern um ein normales Land handelt, das über eine legitimierte Regierung verfügt. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass dies nicht als eine Wahl im Sinne einer liberalen Demokratie angesehen werden kann.
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als könnten die Nordkoreaner ihre Meinung frei äußern. In Wirklichkeit sind die Wahlrechte jedoch nicht gewährleistet. Bei den letzten Kommunalwahlen wurde Nordkoreas offizielle Formel der 100%igen Wahlbeteiligung durchbrochen. Dennoch propagiert das Regime weiterhin überwältigende Wahlbeteiligungsquoten von über 99%, um zu demonstrieren, dass das Wahlrecht der Menschen gewährleistet sei. Doch die Frage bleibt, ob die nordkoreanischen Wähler bei zukünftigen Kommunalwahlen ihre wahre Meinung frei äußern können.
지방인민회의 선거가 2023년에 있었기 때문에 법적으로 4년 후에 하거든요. 현재는 4년마다 하기 때문에
Nordkorea hält alle 4 Jahre Wahlen für die Abgeordneten der lokalen Volksversammlungen ab. Die letzten Wahlen fanden im Jahr 2023 statt. Die nächsten sind also für 2027 angesetzt. So wie die Wählerkonferenzen bei den Wahlen 2023 plötzlich eingeführt wurden, ist davon auszugehen, dass es ähnliche ausgefeilte Wahlreformen geben wird, um die Beteiligung der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig die formal- und verfahrensrechtliche Legitimität des Regimes zu sichern.
Nordkoreaner erhalten mit 17 Jahren das Wahlrecht. Nach einer Stimmabgabe feiern sie die sogenannte Ausübung der Souveränität, indem sie vor den Wahllokalen auf den Straßen zu Musik tanzen. Eine echte Wahl ist jedoch nicht nur ein formales Ritual zur Legitimierung eines Regimes. Es ist das souveräne Recht und die Pflicht des Volkes, die Machthaber zu kontrollieren und friedlich Veränderungen zu ermöglichen. Wir hoffen, dass der wahre Wert der Souveränität bei den Wahlen in Nordkorea irgendwann zum Tragen kommt. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.